Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Freunde, der Automobilhersteller Henry Ford beauftragte das Elektrogenie Charlie Steinmetz mit dem Bau der Generatoren für seine Fabrik. Eines Tages blieben die Generatoren stehen und die Mechaniker konnten das Problem nicht finden. Also rief Ford Steinmetz an, der ein paar Stunden lang an den Maschinen herumbastelte und dann den Schalter umlegte. Die Generatoren erwachten zum Leben. Aber Ford erhielt von Steinmetz eine Rechnung über $10.000. Verblüfft erkundigte sich der eher geizige Autobauer Ford nach dem Grund für diese doch sehr hohe Rechnung. Und Steinmetz Antwort kam schriftlich. Sie lautete: Für das Herumbasteln an den Generatoren $10. Für das Wissen, wo man bastelt, $9.990. Ford bezahlte die Rechnung. Ohne zu übertreiben, denke ich, kann man wohl sagen, dass Henry Ford ein eher geiziger, Charlie Steinmetz aber ein eher weiser Mann war. In der Begegnung der beiden siegte am Ende die Klugheit von Charlie Steinmetz und das zu Recht. Die achte Persönlichkeit, die uns heute Morgen in der Hall of Fame der Bibel entgegentritt, fällt auf, denn sie ist anders. Sie ist auf den ersten Blick wenigstens auch unpassend. Sie war eine schillernde Persönlichkeit, eine Frau aus dem Rotlichtmilieu, die es mit der Wahrheit nicht ebenso sehr genau nahm. Sie war aber auch eine Frau, die an der alles entscheidenden Stelle ihres Lebens eine außergewöhnliche Klugheit zeigte, die ihr einen Platz in der Hall of Fame der Bibel sicherte. Ihr Name Rahab, Bewohnerin der Stadt Jericho zur Zeit Josuas. Sie gehörte zur Verwandtschaft des Messias Jesus und war die Ur-Urgroßmutter von König David. Der Evangelist Matthäus führt ihren Namen in dem ersten Kapitel seines Evangeliums im Stammbaum Jesu. Da heißt es in den Versen 5 und 6, Salmon heiratete Rahab, eine ehemalige Hure, und wurde der Vorfahr von Boas. Boas wurde der Vater von Ovet, die Mutter war Ruth, eine Moabiterin. Ovet wurde der Vorfahr von Isai und Isai der Vater von König David. Rahab war eine amoritische Frau und noch dazu eine Prostituierte, hatte also in einem jüdischen Stammbaum rein gar nichts zu suchen. Dasselbe gilt übrigens für Ruth, die Ehefrau von Boas, die hatte auch in einem ordentlichen jüdischen Stammbaum nichts zu suchen. Sie gehörte schließlich zum Volk der Moabiter. Trotzdem genießen beide Frauen im Alten Testament der Bibel einen hohen Respekt. Warum? Weil beide an den Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs glaubten, den das Neue Testament als den Vater Jesu Christi bekennt. Daran wird deutlich, schon im Alten Testament rangierte der persönliche Glaube höher als die ethnische Zugehörigkeit. Der Theologe und Buchautor James Packer hat einmal geschrieben, Weisheit ist die Fähigkeit zu sehen und die Neigung, das beste und höchste Ziel zu wählen, zusammen mit den sichersten Mitteln, es zu erreichen. Und genau das trifft auch Rahab, die Frau aus Jericho, zu. Sie war eine Frau, die nicht nur intelligent, sondern auch klug war. Sie sah weiter als die anderen Bewohner in ihrer Stadt und wählte in schwieriger Lage im Gegensatz zu all den anderen Bewohnern ihrer Stadt das richtige Ziel und erreichte es mit sicheren Mitteln. Rahab oder die Klugheit des Glaubens heißt darum das Thema dieser Predigt jetzt. Wir hören als erstes aus dem Hebräerbrief den Text, der der Auslegung zugrunde liegt, Hebräerbrief Kapitel 11, Verse 30 bis 31. Er lautet folgendermaßen. Aufgrund des Glaubens stürzten die Mauern Jerichos ein, nachdem die Israeliten 7 Tage um die Stadt gezogen waren. Aufgrund des Glaubens blieb die Hure Rahab bei dem Untergang Jerichos bewahrt. Sie hatte die Kundschafter freundlich aufgenommen, während die anderen Einwohner sich Gott widersetzten. Werfen wir als erstes einmal einen Blick auf die Stadt Jericho. Punkt 1, Jericho, die Stadt. Jericho lag etwa 8 Kilometer vom Jordanfluss entfernt und etwa 12 Kilometer vom Toten Meer. Und sie hat auf die von Josua ausgesandten Kundschafter, die das Land Kanaan erforschen sollten, einen verheerenden Eindruck gemacht. Die Kundschafter berichteten, so steht es im 4. Buch Mose, Kapitel 13, Verse 27, 28 und 32 und 33. Die Kundschafter sagten, wir sind in dem Land gewesen, in das du uns geschickt hast. Es ist wirklich ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Sieh dir nur diese Früchte an. Allerdings ist das Volk, das dort wohnt, stark und seine Städte sind groß und gut befestigt. Und dann haben wir auch noch die Söhne Anaks dort gesehen. Dieses Land verschlingt seine Bewohner. Alle Leute, die wir gesehen haben, sind sehr groß, besonders die Nachkommen Anaks, die Gewaltigen. Ihnen gegenüber kamen wir uns wie Heuschrecken vor und so haben sie uns auch angesehen. Statt Heuschrecken steht da im Urtext eigentlich Mücken. Ja? Wir kamen uns ihnen gegenüber wie Mücken vor, sehr klein. Die Schilderung der Kundschafter passt zu den Erkenntnissen der Archäologie. William Dever schreibt über die Städte Kanaans dieser Zeit: Der archäologische Befund nahezu jeder Stadt weist auf kontinuierliche Verteidigungsanlagen hin. Nicht nur die größeren Städte sind befestigt, sondern selbst kleine Städte und sogar Dörfer von 2 bis 4 Morgen Grundfläche sind von massiven Stadtmauern umgeben. Man kann tatsächlich behaupten, dass kaum eine Stadt in Palästina damals darauf verzichtet hat, gigantische Verteidigungsanlagen zu errichten. Dass die Bewohner Jerichos sich so viel Mühe mit den Verteidigungsanlagen ihrer Stadt gaben, ist kein Wunder. Jericho lag an einer Jordanfurt und an einer der Haupthandelsstraßen, die nach Jerusalem und dann weiter zu den Küstenstädten am Mittelmeer führten. Es kamen viele Waren und es kam sehr viel Geld in die Stadt. Das heißt, Jericho hatte viel zu verlieren. Grund genug, für ein hohes Maß an Sicherheit zu sorgen. Und so war beispielsweise die Stadtmauer Jerichos oben an der Mauerkrone so breit, dass 2 Kampfwagen bequem nebeneinander herfahren konnten. Es war schon gewaltig. Die Reste der Stadt Jericho wurden ab dem Jahr 1948 mehrmals genau untersucht und der Archäologe John Garstang war einer der ersten, der die Überreste vergangener Jahrhunderte systematisch sichtete und ihre Zerstörung Josua zuordnete. Dabei stellte sich heraus, dass Jericho tatsächlich einmal bis auf die Grundmauern zerstört worden war. Die freigelegten Reste der Stadtmauer ließen erkennen, dass die Mauersteine nach außen gekippt waren. Das ist wichtig, weil normalerweise fielen die Mauersteine einer Stadtmauer damals nach innen, wenn von außen mit einem Rammbock dagegen gedrückt wurde. In Jericho jedoch war das anders. Die Mauern waren nach außen gefallen und zwar so, dass sie eine Art Treppe bildeten, die von den Israeliten bei der Erstürmung benutzt werden konnte. Das wiederum passte zu dem nachweisbaren, markanten Bevölkerungsrückgang in der Stadtbevölkerung des ganzen Landes. Schließlich wurde im Zuge der Landnahme der Israeliten an den Bewohnern der Städte in der Regel der Bann vollzogen. Und der Archäologe Herzog beschrieb diese zahlenmäßige Verringerung von Kanaans Bewohnern mit diesen Worten: Ein solcher Bevölkerungsrückgang muss die Folge irgendeiner Katastrophe gewesen sein, selbst wenn er mehrere Jahrzehnte umfasst haben sollte. Im Jahr 2015 stellte dann der Archäologe Israel Finkelstein mit seinem Buch »Keine Posaunen vor Jericho« Garstangs Zuordnung in Frage. Er führte aus, dass es zu Josuas Zeiten, das sei die späte Bronzezeit gewesen, gar keine bewohnte Stadt Jericho gegeben habe. Parallel zu Finkelsteins Untersuchung kam es zu einer genaueren Untersuchung der sogenannten ägyptischen Chronologie, an der sich die Archäologie im Vorderen Orient bisher mehrheitlich orientiert hatte. Und nun stellte sich heraus, dass diese Chronologie Lücken hatte, Ungenauigkeiten und auch handfeste Fehler. Der Ägyptologe Dodson fasste die Sachlage zusammen und schrieb: Für eine wachsende Anzahl von Wissenschaftlern ist es heute augenscheinlich, dass der chronologische Status quo, also die ägyptische Chronologie, nicht aufrechtzuerhalten ist. Im Zuge der kritischen Neubewertung der ägyptischen Chronologie wurden sowohl der Auszug der Israeliten aus Ägypten als auch die Landnahme in Kanaan und die biblisch geschilderten Ereignisse um die Stadt Jericho, sie wurden alle zeitlich neu eingeordnet. Die Zerstörung und Einnahme der Stadt Jericho durch die Israeliten unter Josua fand demnach nicht, wie bisher angenommen, um 1400 vor Christus statt, sondern früher, sondern um 1550 vor Christus. Die Stadt fiel durch ein massives Erdbeben und eine anschließende gravierende Feuersbrunst, so wie die Bibel es in Josua 6, Vers 20 bis 24 berichtet. Die Archäologie ist sich in dieser Hinsicht jetzt weitgehend einig. Und dann sind wir am zweiten wichtigen Punkt, und der heißt die Schlichtheit des Glaubens. Hebräer 11, Vers 30. Aufgrund des Glaubens stürzten die Mauern Jerichos ein, nachdem die Israeliten 7 Tage um die Stadt gezogen waren. Als die Israeliten ums Jahr 1550 vor Christus den Jordan durchquerten und die nahegelegene Stadt Jericho erreichten, hatten sie dieser militärisch hochgerüsteten Stadt kaum etwas entgegenzusetzen. Na gut, das Heer der Israeliten hatte etwa 40.000 Kämpfer, so steht es in Josua 4, Vers 13, aber was ihre Bewaffnung angeht, konnte sie mit dem militärischen Gerät, was Jericho zur Verfügung stand, nicht mithalten. Die Israeliten waren militärisch unterlegen, hoffnungslos unterlegen, und sie wussten es. Aber sie hatten ein Wort von Gott. Dieses Wort war sehr klar. Und anders als die Generation, die vor ihnen 40 Jahre in der Wüste verbracht und dort gestorben war, nahmen die Israeliten dieses Wort jetzt auch an und richteten sich danach. Sie wiederholten also die Fehler ihrer Väter und Mütter nicht, die sich damals dem Wort Gottes aus lauter Furcht verweigert hatten. Gottes Wort an Josua und sie alle lautete, Josua 1, 3 bis 4 steht das, jedes Stück Land, das ihr betretet, wird euch gehören, wie ich es Mose versprochen habe. Und zwar von der Wüste im Süden bis zum Libanongebirge im Norden. Euer Land wird nach Osten zu das ganze Gebiet der Hethiter bis zum Euphrat umfassen und im Westen bis ans Mittelmeer reichen. Die Israeliten konnten nichts von dem sehen, was Gott ihnen versprochen hatte. Sie konnten in diesem Moment nichts davon sehen. Das Land Kanaan gehörte anderen. Ihnen gehörte dort nichts. Sie konnten sich auch nicht vorstellen, wie das Land vom Euphrat bis zum Mittelmeer in ihren Besitz kommen sollte. Sie sahen nur die hochgerüstete, machtvolle Stadt Jericho und ihre beeindruckenden Mauern. Sie mussten also den schweren Schritt tun und ihre gesamte Existenz als Volk auf ein Wort von Gott bauen. Und bestimmt haben einige der Israeliten damals gedankenvoll die turmhohen Stadtmauern Jerichos betrachtet. Wie soll das wohl werden, werden sie gedacht haben, ob das wohl gut geht? Aber einknicken wollten sie auch nicht. Das war ihren Vätern und Müttern schließlich nicht gut bekommen. Und so stellten sie sich dieser Situation, in der sie nur eine einzige Sicherheit hatten, das Wort, das Gott ihnen gegeben hat. Haben sie sich gut gefühlt dabei? Wohl eher nicht. Eher sehr, sehr angespannt, darf man vermuten. Sie lebten die Schlichtheit des Glaubens. Es ist nichts Geringes, das eigene Leben gegen den Augenschein auf Gottes Wort zu bauen. Man fühlt sich in der Regel nicht so gut dabei. Und doch ist es genau das Richtige. Dann bekamen sie noch ein Wort von Gott, der ließ ihnen mitteilen, wie das nun im Einzelnen mit der Einnahme Jerichos laufen sollte. Und dieses Wort war eine Herausforderung, Josua 6, 2 bis 5. Gott sagte, ich gebe Jericho mitsamt seinem König und all seinen Kämpfern in deine Gewalt. Jetzt Achtung. 6 Tage sollt ihr jeden Tag einmal mit allen bewaffneten Männern um die Stadt herumziehen. 7 Priester sollen je mit einem Schofarhorn vor der Bundeslade hergehen. Am siebten Tag sollt ihr siebenmal um die Stadt herumziehen, wobei die Priester den Schofar blasen sollen. Wenn dann der langgezogene Ton des Schofar dröhnt, soll das ganze Volk ein lautes Kriegsgeschrei anstimmen. In diesem Moment wird die Mauer in sich zusammenstürzen und jeder soll von der Stelle aus, wo er sich gerade befindet, in die Stadt eindringen. Eine rätselhafte Anordnung. Nein, schwierig war diese Anordnung nicht. Sie war kinderleicht umzusetzen, kein Problem. Jeden Tag einmal um die Stadt ziehen, begleitet vom Klang der Schofarhörner der Priester. Das war kein Problem. Aber es war auch beschämend. Denn diese Stadtumrundung zeigte ja ihre Hilflosigkeit. Das war peinlich. Es war peinlich und es war demütigend. Es war zum Schämen. Und dann am siebten Tag sollten sie das Ganze noch siebenmal veranstalten, um danach zu schreien, was Lungen und Kehlen hergaben. Das war auch beschämend, denn sie hatten ja keinerlei Möglichkeit, die hohen Mauern der Stadt zu überwinden. Da konnten sie schreien, so viel sie wollten. Tja, und dann war da dieses Versprechen Gottes. In diesem Moment wird die Mauer zusammenstürzen und jeder soll von der Stelle aus, wo er sich gerade befindet, in die Stadt eindringen. Dieses Versprechen war ihr Trumpf. Auf diesen Trumpf sollten sie bauen und alle militärischen Strategien einmal glatt vergessen. Sie sollten warten, bis die Mauern von selbst fielen und dann in die Stadt eindringen. Warum hat Gott das damals so gemacht? Warum hat er seinem Volk diese unendliche Peinlichkeit nicht erspart, schweigend die Stadt Jericho zu umkreisen? Warum? Weil der Gott der Bibel es liebt, den Stolz der Menschen, in diesem Fall den Stolz der Bewohner Jerichos, zu beschämen. Weil der Gott der Bibel es liebt, den Menschen zu zeigen, dass militärische Macht vor ihm bedeutungslos ist. Und dass er weder menschliche Kraft noch menschliche Intelligenz braucht, um seine Ziele zu erreichen. Gott liebt es. Er liebt es, sich scheinbar unzureichender Mittel zu bedienen, um Großes auszurichten. Und er liebt die Menschen, die sich darauf einstellen und es wagen, in dieser Schlichtheit des Glaubens zu leben. Als ein Mann namens Gideon später in der Zeit der Richter gegen die Midianiter kämpfen musste und 32.000 Kämpfer aufbot, war Gott nicht einverstanden. Er sagte, Richter 7, Vers 2, dein Heer ist zu groß. So kann ich euch den Sieg über die Midianiter nicht geben. Die Israeliten sollen sich nicht vor mir rühmen können und sagen, wir haben uns aus eigener Kraft befreit. Gott schickte damals fast alle nach Hause. Nur ein Hundertstel durfte bleiben. 300 Kämpfer. Jeder Militärberater damals hätte gesagt, das ist viel zu wenig. 300 Kämpfer reicht vorne und hinten nicht. Diese kleine Truppe ist ein völlig untaugliches Mittel, um das Riesenheer der Midianiter in die Flucht zu schlagen. Und dennoch besiegte Gott mit diesen 300 Peoples die machtvollen Streitkräfte der Midianiter. Richter 7, Vers 12. Aber er forderte von Gideon und seinen Leuten, dass sie die Schlichtheit des Glaubens praktizierten und sich auf Gottes scheinbar untaugliche Mittel einließen. Im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 4, Vers 6, steht ein bekanntes Wort. Nicht durch Heeresmacht und durch menschliche Gewalt wird es geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr, der allmächtige Gott. Ein Wort, das auch genau zu der Situation vor der Stadt Jericho passt. Na gut, im Fall der Stadt Jericho wurde niemand nach Hause geschickt, aber kämpfen durfte zunächst auch niemand. Erst als die Mauern in sich zusammenfielen, wurde es ernst. Da waren Israels Kämpfer dann gefordert, aber das Entscheidende hatte Gott getan, mit scheinbar völlig unzureichenden Mitteln. Und so ist es oft. Gott arbeitet mit Mitteln, die Menschen in ihrer Begrenztheit für untauglich oder sogar schädlich halten. Der Journalist und Buchautor Jürgen Werth schreibt, Gott scheint eine Schwäche für Schwache zu haben. Das ist unser Glück. Man muss nicht stark sein, um gut bei Gott anzukommen. Nicht reich, nicht klug, nicht bedeutend. Paulus schreibt das den Christen in Korinth ganz deutlich. Was Schwaches vor der Welt hat Gott erwählt. Er schreibt das, nachdem er auf Jesus hingewiesen hat. Gottes Sohn, der die ersten Tage seines Lebens in einer Futterkrippe verbracht hat und dessen irdisches Leben auf skandalöse Weise zu Ende ging an einem römischen Hinrichtungskreuz. Wert schreibt weiter, mit diesem Jesus kann man keinen Staat machen. Aber, so Paulus, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Als hätte Gott seinen Menschen deutlich machen wollen, dass letzten Endes alle Muskelspiele und alle Hirnakrobatik scheitern muss. Man kommt nicht zu Gott, wenn man sich auf die Hinterbeine stellt und sich groß macht. Man kommt zu Gott, wenn man sich tief bückt. Wer am Ende ist mit seiner Kraft, wer am Ende ist mit seinem Latein, wer niederkniet vor dem Kind in der Krippe oder vor dem Mann am Kreuz, der entdeckt die Macht Gottes, seine Weisheit, die ganz anders ist als unsere. Und damit sind wir schon am dritten und letzten Punkt, und der lautet die Klugheit des Glaubens. Hebräer 11, 31. Aufgrund des Glaubens blieb die Hure Rahab bei dem Untergang Jerichos bewahrt. Sie hatte die Kundschafter freundlich aufgenommen, während die anderen Einwohner sich Gott widersetzten. Rahab ist eine interessante Persönlichkeit. Sie war alles andere als perfekt. Aber an einem sehr entscheidenden Punkt ihres Lebens entschied und handelte sie anders als sämtliche Bewohner ihrer Stadt. Sie handelte und entschied mit großer Klugheit. Das Buch Josua berichtet, Kapitel 2, 1-6. Von Schittim aus hatte Josua heimlich zwei Männer als Kundschafter losgeschickt und sie beauftragt, das Land und besonders Jericho zu erkunden. Die Kundschafter kamen in die Stadt und kehrten im Haus einer Hure namens Rahab ein, um dort zu übernachten. Kurz darauf wurde dem König von Jericho gemeldet, Kundschafter von den Israeliten sind heute Nacht in die Stadt gekommen. Da schickte der König einige Wachen zu Rahab und befahl, gib die Männer heraus, die bei dir eingekehrt sind. Sie sind nur gekommen, um das Land auszukundschaften. Die Frau hatte die beiden Männer jedoch versteckt und sagte, ja, die Männer sind bei mir gewesen, aber ich wusste nicht, woher sie waren. Kurz vor dem Schließen des Stadttors bei Einbruch der Dunkelheit sind sie wieder gegangen. Ich weiß aber nicht, wohin. Wenn ihr sie gleich verfolgt, werdet ihr sie bestimmt einholen. Rahab hatte aber die beiden auf die Dachterrasse ihres Hauses gebracht und unter aufgeschichteten Flachsstängeln versteckt. Rahab ging ein hohes Risiko ein. Sie setzte ihr Leben aufs Spiel. Ich meine, immerhin, dadurch, dass sie Spione bei sich aufnahm, brachte sie die ganze Stadt in Gefahr. Wäre man ihr auf die Schliche gekommen, hätte sie das Leben gekostet. Offenbar hatten wachsame Stadtbewohner mitbekommen, dass verdächtige Fremde in Rahabs Haus verschwunden waren. Wenig später wurde aus dieser Beobachtung eine Eilmeldung an den König der Stadt. Kundschafter von den Israeliten sind heute in die Stadt gekommen. Wenig später tauchten Mitglieder der königlichen Wache bei Rahab auf und forderten sie auf, gib die Männer heraus, die bei dir eingekehrt sind. Sie sind nur gekommen, um das Land auszukundschaften. Eine sehr gefährliche Situation, bei der die Dinge, wie man so sagt, Spitze auf Knopf standen. Aber Rahab reagiert mit großer Kaltblütigkeit, Josua 2, Vers 4. Ja, die Männer sind bei mir gewesen, aber ich wusste nicht, woher sie waren. Kurz vor dem Schließen des Stadttors bei Einbruch der Dunkelheit sind sie wieder gegangen. Ich weiß aber nicht, wohin. Wenn ihr sie gleich verfolgt, werdet ihr sie bestimmt einholen. War das die Wahrheit? Nein, das war eine Lüge. War die Lüge notwendig? Sicher nicht. Hätte Rahab die Lüge vermieden, wäre zwar die Geschichte mit Sicherheit anders weitergegangen, als sie jetzt in der Bibel steht, aber Gott hätte seine beiden Kundschafter bestimmt nicht im Stich gelassen. Fakt ist, Rahab tut in diesem sehr entscheidenden Moment exakt das nicht. Sie tut exakt das nicht, was wohl alle anderen Stadtbewohner spontan getan hätten. Sie schützt die beiden hebräischen Spione und riskiert dabei ihr Leben. Was in aller Welt hat sie dazu bewogen, dieses Risiko einzugehen? Als der Abend anbricht, legt sie ihre Motive vor den beiden Spionen offen. Josua 2, 8-11. Noch bevor die beiden Israeliten sich schlafen gelegt hatten, heißt es da, kam Rahab zu ihnen aufs Dach und sagte, jetzt Achtung, Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Uns hat ein derartiges Entsetzen vor euch überfallen, dass alle Bewohner des Landes wie gelähmt sind. Denn wir haben gehört, dass der Herr das Wasser des Schilfmeers vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten zogt. Und wir wissen auch, was ihr mit den beiden Königen der Amoriter auf der anderen Jordanseite gemacht habt, mit Sion und Og. Ihr habt den Bann an ihnen vollstreckt und sie vernichtet. Als wir das hörten, haben wir allen Mut verloren. Keiner von uns wagt es noch, gegen euch zu kämpfen. Gleich in ihren ersten Worten wird erkennbar, wie Rahab zu ihrer Entscheidung gekommen ist. Sie wird sehr persönlich und sagt: Ich weiß, dass der Herr euch das Land geben wird. Ich weiß, sagt sie. Aber bitte, woher wusste sie das? Sehr wahrscheinlich haben Nachrichten vom Durchgang der Israeliten durch das Schilfmeer, wir haben gestern darüber gesprochen, und die ersten militärischen Erfolge, wahrscheinlich haben Nachrichten die Stadt Jericho und das Umland erreicht. Es sind Informationen aus zweiter und dritter Hand. Und dennoch haben sie bei Rahab eine bemerkenswerte Wirkung. Rahab beginnt, nein, nicht die Israeliten in erster Linie, sondern den Gott des Volkes Israel zu fürchten. Was tut sie? Sie entwickelt das, was wir Gottesfurcht nennen. Sie fürchtet nicht in erster Linie die militärische Schlagkraft der Israeliten. Sie fürchtet den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Am Ende des Gesprächs auf dem Dach fasst sie diese Gottesfurcht in ein ganz wunderbares Bekenntnis. Vers 11, Josua 2,11. Ja, euer Gott, der Herr, er ist Gott im Himmel oben und auf der Erde unten. Rahab hatte große Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott und bekennt ihn folgerichtig als Gott im Himmel oben und auf der Erde unten. Rahabs Entscheidung, die Spione zu schützen, war eine Folge ihrer Gottesfurcht. Sie entschied richtig und weise, weil sie Gott fürchtete. Sie fürchtete Gott mehr als die Menschen ihrer Stadt, die sie mit Sicherheit getötet hätten, wenn sie ihr auf die Schliche gekommen wären. Das ist ein wichtiger Punkt. Psalm 111, Vers 10 betont, der Anfang aller Weisheit ist die Ehrfurcht vor dem Herrn. Und beides zeigt sich im Leben Rahabs, die Gottesfurcht und die Weisheit. In der Publikation Termine mit Gott 2007 wird das näher erklärt. Da heißt es, warum wird man weise, wenn man sich vor Gott fürchtet? Luther hat einmal gesagt, wenn du die Furcht und das Zittern, das Staunen und das Wunder nicht kennst, so meine nur nicht, dass du Gott kennst. Die Personen des Alten Testamentes, denen Gott oder seine Engel begegnet sind, waren zutiefst erschrocken, heißt es da. Sie sind erschauert vor der heiligen Gegenwart Gottes und haben erkannt, dass sie Gott nichts entgegenzusetzen haben. Was zählt noch? Was zählt noch, heißt es hier, wenn wir vor Gott stehen? Was ist wirklich wichtig? Wir merken, wie nichtig der Erfolg von morgen, die Verletzung von gestern und die Sorgen von heute sind. Wichtig ist einzig und allein, wer Gott ist und nicht, wer ich bin. Wenn ich ihn erkenne, bin ich ihm ganz nahe. Und das ist der Anfang der Weisheit. Das ist der Anfang der Weisheit. Gelebte Gottesfurcht lehrt, Erstrangiges von Zweitrangigem zu unterscheiden. Nochmal. Gelebte Gottesfurcht lehrt, Erstrangiges von Zweitrangigem zu unterscheiden. Und darum sind Entscheidungen, die in der Gottesfurcht getroffen werden, immer Entscheidungen mit Weitblick und Tiefgang. Es sind Entscheidungen, die vor Gott Bestand haben können. Und darum sind es weise Entscheidungen. Hier ist ein Beispiel. William Wilberforce war ein britischer Politiker, der vor ca. 200 Jahren lebte. Zeitlebens kämpfte er im Parlament als Abgeordneter um die Abschaffung des Sklavenhandels. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere wollte der damalige Premierminister Lord Addington ihn in seine Regierung holen. Das wäre ein großer Karriereschritt für Wilberforce gewesen, aber gleichzeitig hätte es bedeutet, dass er sich nicht mehr für die Rechte der Sklaven einsetzen konnte. Wilberforce betete und überlegte. Er entschied sich, gegen ein vordergründiges Ich zuerst, arbeitete an einem Wandel weiter und akzeptierte die Unsicherheit, was seine Bemühungen ausrichten würden. Er lehnte das Angebot Addingtons ab. Im Nachhinein gesehen war seine Entscheidung weise, nicht in die Regierung zu gehen. Denn tatsächlich konnte er nach 18 Jahren Kampf den Slave Trade Act im englischen Parlament durchsetzen. Das Gesetz, das den Sklavenhandel ab sofort verbot. Dafür kennt man William Wilberforce bis heute. Und Lord Addington? Keiner außer ein paar Historikern weiß noch was von ihm. Gottesfurcht lässt uns Erstrangiges von Zweitrangigem unterscheiden. Und das macht uns weise. Aber die Gottesfurcht ist die Grundbedingung. Die anderen Stadtbewohner Jerichos hatten Zugang zu denselben Informationen, die Rahab hatte. Sie wussten genauso viel wie sie. Aber sie entschieden sich nicht für die Gottesfurcht. Sie fürchteten das Heer der Israeliten, aber zur Gottesfurcht, wie bei Rahab, kam es bei ihnen nicht. Und so entschieden sie falsch und kamen um, als die Stadt in einem gewaltigen Erdbeben unterging. Nur Rahab und ihre Familie wurden gerettet. Manche fragen an dieser Stelle, hat Gott das Recht, eine ganze Stadt untergehen zu lassen? Ist das nicht Massenmord? Die biblische Antwort lautet, Jericho war eine Stadt, die reif war zum Gericht. Die Verkommenheit ihrer Bewohner zeigte sich zum Beispiel daran, dass sie beim Bau der Stadtmauer Babys in Tonkrügen lebendig einmauern ließ. Der Gott der Bibel ist der Schöpfer, der Erhalter und der Richter der Menschheit, alles in einer Person. Er hat immer das Recht, Gericht über Sünde zu üben, weil er als der allein Heilige immer gerecht richtet. Und so kam es, dass die Stadt Jericho in einem gewaltigen Erdbeben unterging, nur Rahab und ihre Familie nicht. An dieser Stelle, und das ist mir sehr wichtig, wird noch einmal der Unterschied zwischen Intelligenz einerseits und Klugheit andererseits deutlich. Es gab mit Sicherheit intelligente Stadtbewohner in Jericho. Ihre riesige Stadtmauer war eine technische Meisterleistung. Das setzt Intelligenz voraus. Aber die Intelligenz führte die Stadtbewohner Jerichos nicht in die Gottesfurcht. Ihre Intelligenz führte sie sicher dazu, die Stadtmauer noch einmal zu inspizieren und zu verstärken. Ihre Intelligenz führte sie vielleicht auch dazu, den Wachdienst zu verdoppeln und weitere Sicherheitsmaßnahmen einzuleiten. Aber immer machten sie die Rechnung ohne den lebendigen Gott. Sie kamen nie dort an, wo Rahab angekommen war, bei der Gottesfurcht. Und darum entschieden sie intelligent, ja, aber eben nicht klug. Was folgt nun aus dem Bericht über Rahab für die geistliche Persönlichkeitsentwicklung? Gottesfurcht ist nicht nur der Anfang der Weisheit. Sie ist auch die Voraussetzung für das Wachstum und die Entfaltung einer geistlich geprägten Persönlichkeit. Nochmal, Gottesfurcht ist nicht nur der Anfang der Weisheit. Sie ist auch die Grundvoraussetzung für die Entfaltung einer geistlich geprägten Persönlichkeit. Das heißt, der Jesus, der sein Auferstehungsleben in jedem einzelnen Christen lebt, ist nicht einfach ein guter Freund, so auf Augenhöhe. Er ist der Herr. Jesus hat es seinen Jüngern sehr deutlich gesagt, Johannes 13, Vers 13, ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Bei aller Liebe, Vertrautheit und Nähe zu Jesus bleibt er uns gegenüber immer der Herr. Der Herr, gegenüber dem tiefe Ehrfurcht für jeden von uns sehr angemessen ist. Diese Ehrfurcht stellt sich immer dann bei uns ein, wenn wir mit offenem Herzen Gott in seinem Wort begegnen. Bei der persönlichen Lektüre der Bibel, im Gottesdienst und im Gebet. Aus der Ehrfurcht vor Jesus, aus der Gottesfurcht, wird im Laufe der Zeit auch die Fähigkeit zu klugen Entscheidungen in uns wachsen. Weisheit nennt die Bibel das. Genauer, im Wachsen der Gottesfurcht bei uns werden wir fähig, erstrangige von zweitrangigen Dingen zu unterscheiden und entsprechend zu entscheiden, wenn das nötig ist. Das heißt, wir werden zu Persönlichkeiten, die sich nicht einfach von Trends oder Mehrheitsmeinungen nicht mitziehen lassen, sondern Entscheidungen treffen, die vor Gott Bestand haben und darum kluge Entscheidungen sind. Es kann dann auch geschehen, dass Menschen in unserem Lebensumkreis darauf aufmerksam werden und unseren Rat in schwierigen Situationen suchen werden. Wir können ihnen dann dienen und möglicherweise ein Fragen nach Gott in ihnen auslösen. Die Klugheit des Glaubens ist dann zu einem Merkmal unserer Persönlichkeit geworden. Unterschätzen wir bitte die Gottesfurcht nicht. Sie ist die Grundlage für eine geistliche Persönlichkeit. Und damit sind wir am Ende unserer Auslegungsreihe zum 11. Kapitel des Hebräerbriefs. Auf einem ziemlich langen Weg, wir haben gestern heftig gearbeitet, haben wir entdeckt, was Jesus für Persönlichkeiten aus uns machen will. Was für Persönlichkeiten sind das? Persönlichkeiten, bei denen Gottesdienst und Leben zusammenpassen, wie Abel. Persönlichkeiten, die die Einsamkeit um Jesu Wille nicht scheuen und beharrlich in der Beziehung zu Jesus leben, wie Noah. Persönlichkeiten, die mit ihrem alten Leben brechen und warten können auf Gottes Zeit, die ihm die Ehre geben über den harten Fakten ihres Lebens und Gott auch dann noch gehorsam folgen, wie Abraham. Persönlichkeiten, die nicht wankelmütig und entscheidungsschwach sind, weil ihr Gewissen fest an das Wort Gottes gebunden ist. Persönlichkeiten, die die Schmach Christi nicht scheuen, couragiert durchs Leben gehen, Gott mehr fürchten als die Menschen und Gottes Wort auch dann noch folgen, wenn sie es nicht vollumfänglich verstehen, wie Mose. Persönlichkeiten, die in der Furcht Gottes leben und darum weise Entscheidungen treffen können, wie Rahab. Zu solchen Persönlichkeiten werden wir, wenn wir unseren inneren Blick jeden Tag unseres Alltags kontinuierlich auf den unsichtbaren Gott ausrichten, der sich durch sein Wort mit uns bekannt gemacht hat. Zu solchen Persönlichkeiten werden wir, wenn wir unseren inneren Blick, unseren inneren Fokus kontinuierlich auf Jesus richten, der sein Auferstehungsleben in uns und mit uns und durch uns lebt. Zu solchen Persönlichkeiten werden wir, wenn wir dem mit unserem Tun entsprechen. Solche Persönlichkeiten werden wir, wenn wir durch den Glauben leben und unsere ganze Hoffnung auf Jesus setzen und von ihm alles erwarten. Dann wird sehr real geschehen, was die Bibel im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 18 ankündigt. Wir alle aber spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider. Und wir werden verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Amen. Lasst uns beten. Herr, lehre uns die Gottesfurcht, dass wir vor dir stehen und wissen, du bist der Herr, du bist der König, du bist der Heilige, du bist der Allmächtige. Und wir sind Geschöpfe, geliebte Geschöpfe, aber Geschöpfe. Herr, lehre uns die Gottesfurcht, dass wir nicht durchs Leben gehen und unseren Glauben an dich lässig leben, sondern in der Ehrfurcht vor dir. Und dann lass all die Dinge wachsen, die du in unserer Persönlichkeit sehen willst. Klugheit und Stabilität, Treue und den immer fortwährenden Blick auf dich. Herr, wir bitten dich sehr, dass das bei uns passiert, dass wir nicht auf uns selbst sehen, nicht in uns wühlen, auch nicht alles von uns erwarten, sondern im Blick auf dich alles von dir erwarten, der du dein Auferstehungsleben in uns und mit uns und durch uns lebst. Unsere Hoffnung bist du, unsere Zukunft bist du, das Fundament unseres Lebens bist du, du allein. Und unsere Rettung für die Ewigkeit bist du allein. Wir danken dir, dass unser Leben bei dir immer gut aufgehoben ist, auch dann, wenn wir durch sehr schwierige Wegstrecken gehen. Du machst keine Fehler, du siehst uns und du hast immer einen gangbaren Weg. Wir danken dir dafür und wir vertrauen uns dir an. Wir beten gemeinsam: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.